Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mit Markus Weidner live sozusagen von der Angacom in Köln. Die Messe fand von Dienstag bis Donnerstag in dieser Woche statt. Aufnahme ist am Mittwochnachmittag, also ungefähr zu Beginn der zweiten Halbzeit dieser Veranstaltung. Tja, und ich muss sagen, es war natürlich auf jeden Fall schön, dass die Messe im Prinzip stattfinden konnte, so wie sie 2019 stattfinden konnte. Also alles ziemlich entspannt. Masken waren hier auch eher selten zu sehen, außer vielleicht bei der Eingangskontrolle. Das Wetter war ausgesprochen gut. Das ist in dem Fall nicht ganz so relevant, weil im Freigelände hier, anders als beispielsweise bei IFA oder IAA, eigentlich nicht so viel Betrieb ist, aber dennoch ist natürlich die Stimmung eine ganz andere, wenn auch das Wetter dazu passt. Parallel wie immer der Kongress, den einige Kollegen besucht haben, Michael Fuhrmann, Marc Hankmann, Henning Gajek, wo es unter anderem darum geht, wie es oder darum ging, wie es mit den Kulturfrequenzen in Deutschland weitergeht, wie es mit den aktuellen noch vom terrestrischen Fernsehen von DVB-T2 genutzten Frequenzen nach 2030 weitergeht. Dann endet die aktuelle Zuweisung übrigens nicht nur für das Fernsehen relevant, auch drahtlose Mikrofone arbeiten dort. Ein Vertreter von Sennheiser sagte beispielsweise auf einem Panel, auf einer Gesprächsrunde, ja, wollen wir dann in Zukunft die Olympischen Spiele ohne Ton übertragen, wenn wir keine Mikrofone mehr einsetzen können? Ich meine, dass diese Leute ein bisschen angefressen sind, das kann man gut nachvollziehen, denn schon bei der früheren Umwidmung ehemaliger Fernsehfrequenzen waren auch die drahtlosen Mikrofone betroffen, sodass die Hersteller reagieren mussten, die Nutzer reagieren mussten und eben die Geräte umstimmen oder sogar neue Mikrofone anschaffen mussten. Dass man da jetzt nicht begeistert wäre, schon wieder handeln zu müssen, das kann man natürlich absolut nachvollziehen. Ein Vertreter vom Bayerischen Rundfunk merkte auch an, wenn wir das terrestrische Fernsehen einstellen, unstrittig ist ja, das terrestrische Radio wird es auf jeden Fall weitergeben. Aber was ist eigentlich, wenn wir das Fernsehen einstellen würden? Einfach mal rein hypothetisch. In der Regel werden die Radioprogramme ja zu großen Teilen von den gleichen Standorten ausgestrahlt wie die Fernsehprogramme. Und das sind meistens kommerzielle Anbieter, die diese Türme betreiben. Es ist völlig egal, ob das die Telekom-Tochter DFMG ist, ob das American Towers ist oder wer auch immer. Und wenn die Standortmiete durch die Fernsehveranstalter irgendwann mal wegfallen sollte, würde das natürlich möglicherweise für andere Nutzer, unter anderem eben Radiostationen, höhere Kosten bedeuten, weil natürlich die Standortbetreiber ihre Einnahmen weiterhin so sehen möchten, wie sie bisher waren. Kann man natürlich nachvollziehen, diese Argumentation. Es gibt im Endeffekt zwei unterschiedliche Meinungen zum Thema. Zum einen, ein Nachbarland wie die Schweiz verzichtet auf terrestrisches Fernsehen bereits fast ausschließlich, fast komplett. Lediglich für Nachbarländer gibt es noch zwei kleine Standorte, um Kabelnetze in Vorarlberg und in Frankreich zu versorgen. Ja, das ist die eine Seite. Dort könnte man der Argumentation der Mobilfunknetzbetreiber, die den Frequenzbereich um Dienstag geht, gerne hätten, da könnte man der Argumentation der Mobilfunknetzbetreiber folgen, die sagen, das Fernsehen sendet heute über Satellit, in den Kabelnetzen, über IP. Die brauchen diese Frequenzen eigentlich gar nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Frankreich. In Frankreich ist IPTV sehr, sehr weit verbreitet. In Frankreich ist aber auch das terrestrische Fernsehen sehr, sehr weit verbreitet. Die anderen Verbreitungswege eben nicht. Das terrestrische Fernsehen hat einen unheimlich hohen Marktanteil in unserem Nachbarland. Dort also würde es sicherlich schwierig sein, eine Abschaltung von DVB-T oder DVB-T2 durchzusetzen. Und Kleinstaaterei. In dieser Frage ist wahrscheinlich weniger praktikabel, weil man kann schlecht in Baden-Württemberg und im südlichen Rheinland-Pfalz Frequenzen für Mobilfunk nutzen, die einfach auf der anderen Rheinseite im Elsass weiterhin für DVB-T eingesetzt werden, um nur mal ein Beispiel im Endeffekt zu nennen. Das ist eben das, was man da auch bedenken muss. Man bräuchte also auf jeden Fall eine paneuropäische Lösung, wie es mit besagtem Frequenzbereich weitergehen soll. Das unter anderem eines der Themen auf dem Kongress, auf der Konferenz, die parallel zur Messe, zur Angacom, stattfand. Wenn man so ein bisschen auf den Fluren sich umgehört hat, ging es so ein bisschen auch um DAB+, das terrestrische Digitalradio, das ja vor mittlerweile elf, zwölf Jahren in Deutschland gestartet ist. Und der Start war ziemlich zäh. Das terrestrische Digitalradio startete ja eigentlich schon als DAB, noch ohne Plus in den 90er Jahren. Die Empfangsgeräte waren ultra teuer, nur im Rahmen von Pilotprojekten zu bekommen. Und keiner wollte sie haben, weil das Programmangebot auch noch schlecht war. Und mit dem Neustart 2011 hat sich das auch erstmal gar nicht so großartig geändert. Erst so die letzten 2, 3, 4 Jahre entwickelt sich DAB+ tatsächlich zu einem Erfolgsmodell, das intensiver auch genutzt wird. Was sich natürlich darin auch widerschlägt, dass Programmanbieter, die der Technik bisher eher kritisch gegenüberstanden, mittlerweile aussagen, ja, das ist was für uns, wir wollen jetzt auch über das terrestrische Digitalradio senden. Es ging dann so, hinter Vogelhand auch so ein bisschen im Sendernetzausbau. Wie könnte es da weitergehen? Weitere Multiplexe in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel eine zweite Bedeckung für private Programmveranstalter, dann regionalisiert, steht an. Niedersachsen, darüber haben wir auch kürzlich auf teltarif.de berichtet, wird ähnlich wie Schleswig-Holstein eine landesweite Bedeckung erstmal machen, die aber regional aufgesplittet werden kann. Mecklenburg-Vorpommern noch ein weißer Fleck. Dort gibt es nur die bundesweiten Multiplexe und demnächst ein lokales Projekt, ein nicht kommerzielles lokales Projekt in Rostock. Aber für kommerzielles Privatradio ist da momentan noch nichts in Sicht. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Wenn es um Sendernetzausbau geht, egal bei welchem Multiplex, reden natürlich auch die Programmveranstalter ein gehöriges Wort mit, die natürlich für jeden zusätzlichen Sender auch wieder höhere Gebühren für die Abschaltung zahlen müssen. Insofern ist das immer eine Kosten-Nutzen-Geschichte, egal ob das ein regionaler Multiplex in Bayern, in Nordrhein-Westfalen ist oder ob es um die bundesweiten Multiplexe natürlich auch geht. Der eine Programmveranstalter sagt sich, ja, ich will eh nur in den Ballungsgebieten senden. Die Sendernetze reichen mir völlig aus. Die anderen sagen, nein, ich möchte aber in jedem Winkel des Landes möglichst empfangbar sein mit meinen Programmen. Deswegen setze ich auf DAB+. Und da gibt es momentan tatsächlich Gespräche, inwieweit welche Sendernetze wann möglicherweise auch noch weiter ausgebaut werden. Konkretes, erst recht, was man veröffentlichen könnte, gibt es da allerdings noch nicht. Was mich persönlich auf der Messe besonders interessiert hat, war der Stand von AVM. Zum einen konnte ich mir da mal die neue Fritz OS Version 7.5.0 ansehen, die im Laufe des Sommers dann auch offiziell veröffentlicht werden soll für alle Kunden. Im Rahmen des Fritz Labors kann man das Ganze ja schon seit Januar ausprobieren. Und wie gesagt, es wird dann auch ganz offiziell demnächst, AVM sagt noch keinen genaueren Termin, sagt, naja, der Sommer zieht sich so von Juni bis September. Ob das jetzt wirklich im Juni noch passiert, muss man abwarten. Ich höre von Kollegen, die Laborversionen laufen auch schon recht stabil. Trotzdem rechnen wir eher mit einem etwas späteren Termin, vielleicht ja dann im Vorfeld der Berliner IFA, die Anfang September stattfindet, sodass man auf der Messe dann auch das als große Neuigkeit verkünden könnte. Es gibt ja einige spannende Neuerungen in der neuen Fritz OS-Version, die man im Labor jetzt schon testen kann. Zum einen die WireGuard-VPN-Unterstützung, zum anderen gibt es Routinen für Smart Home. Ja, also so bestimmte, sagen wir mal, Abfolgen für Smart Home Geräte programmieren kann, die dann jeweils zu bestimmten Ereignissen, die man ebenfalls definieren kann und muss, halt eben dann in Kraft treten oder gestartet werden oder wie auch immer. Dann hat man das Menü, die Oberfläche angepasst, geändert, die erweiterte Ansicht gibt es nicht mehr, das hat man in die normale Ansicht reingepackt, ohne diese jetzt zu überfrachten. Man arbeitet also ein bisschen mit Ausklappmenüs. Hat mir ganz gut gefallen im Effekt. Insofern bin ich da eigentlich ganz frohen Mutes, wenn AVM das dann offiziell für alle Kunden verteilt, dass es dann auch Hand und Fuß hat. Auch die neue Fritzbox 5590 Fiber habe ich mir auf der Messe mal angesehen. Sieht genauso aus wie eine aktuelle Fritzbox für den DSL-Anschluss. Macht ansonsten einen ganz soliden Eindruck, finde ich. Bei Astra, bei SES, ging es am Messestand hauptsächlich um HD+. Das ist ja das Pay-TV, das man nicht Pay-TV nennt. Und natürlich, ehrlich, kann es halt auch so auch sagen, es ist natürlich auch deutlich günstiger, als man wegen Abonnement bei Netflix oder Sky. Da hat man das altbekannte HD+ gezeigt, aber eben auch die Möglichkeit, das Angebot stationär IP-basiert am Smart-TV zu nutzen oder gegen Aufpreis eben dann auch mobil. Wobei ich das eigentlich eher eine Frechheit finde, dass man sowieso schon für die IP, also für das Streaming zahlt, sprich zum Smart-TV hin. Und wenn man das Ganze mobil nutzen möchte, kostet es nochmal zusätzlich Geld. Also das ist meiner Ansicht nach nicht ganz in Ordnung. Ist dann im Endeffekt auch teurer als Mitbewerberprodukte, sei es Waipu TV, sei es Tatu, übrigens auch mit einem eigenen Messestand vor Ort. Die M7 Group war auf der Angekommen zu finden. Das ist ja ein Anbieter, der früher mal zu Eutelsat gehört hat, der Programmpakete für Kabelnetzbetreiber zusammenstellt. Und ansonsten war das große Thema auf der Angekommen Glasfaser. Ja. Glasfaser, seien es Multifunktionsgehäuse, seien es irgendwelche speziellen Kabel oder Verbinder oder wie auch immer. Das ist im Endeffekt das Thema, worum es geht. Aus gutem Grund. Die Glasfasertechnik ist im Endeffekt die Zukunft, wenn es um den Festnetzausbau geht. Da werden wir sicherlich in absehbarer Zeit uns vom Kupferkabel verabschieden. Und die höheren Bandbreiten bei Glasfaser gehen. Es geht so ein bisschen darum, wie es aussieht. Anbieter A baut aus, man ist aber Anbieter B Kunde. Und wie kriegt man es hin, dass B dann auch trotz Anschluss von A im Endeffekt versorgen kann? Das wird sicherlich kommen. Aber zu Beginn wird sicherlich der Anbieter, der ausbaut, verständlicherweise auch erstmal die Kunden abschöpfen wollen. Auch das ist natürlich logischerweise ganz klar. Satellitenfernsehen, nach wie vor auch ein Thema auf der Angekommen, natürlich auch wieder bei Astra, bei HD+. Die sind ja nicht nur per App unterwegs, sondern auch per Satelliten direkt empfangen. Vodafone hat unter anderem sein GigaTV vorgestellt, ansonsten auch eher so smarte Lösungen oder Industrielösungen, weniger Produkte für den Endverbraucher. Man hat aber auch einen großen 5G-Plus-Aufsteller, um zu zeigen, dass man als einziger deutscher Netzbetreiber momentan auch schon 5G Standalone neben dem 5G-Netz als Ergänzung zur LTE-Technologie bereitstellt. Ja, das ist sicherlich bemerkenswert, aber wer dieses Jahr nicht auf der Messe vertreten ist, ist die Deutsche Telekom, die in den vergangenen Jahren tatsächlich auch immer in Köln vertreten war. Unter anderem Magenta TV war da ein Thema und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Kollegen aus Bonn die Gelegenheit nicht genutzt haben, die Angekommen zu besuchen. Denn gerade bei Magenta TV hat es in den vergangenen Monaten ja doch einige Neuerungen gegeben. Magenta TV Stick hat einen großen Bruder bekommen. Das ist die Magenta TV One. Die Box hätte man sicherlich groß vorführen können. Man hätte natürlich auch zeigen können, welche tariflichen Alternativen es für die Kunden gibt. Nicht zuerst ist die Telekom, aber auch Kabelnetzbetreiber. Und auch da hätte man zeigen können, was man im Endeffekt im Angebot hat. So wie Vodafone das im kleinen Rahmen auch macht. HD+, bei Astra, wie gesagt, sogar in einem etwas größeren Rahmen die ganze Geschichte. Ansonsten muss ich sagen, die Anreise zur Messe hat sich in jedem Fall gelohnt, ist in meinem Fall jetzt auch nicht ganz so weit. Nichtsdestotrotz ist die Telekom symptomatisch auch für den anderen Hersteller oder Anbieter oder wie auch immer, der ebenfalls nicht da war, zum Beispiel Media Broadcast, auch eigentlich ein Anbieter, der immer auf der Angacom vertreten war, dieses Jahr mit keinem Stand hier. Was ich ein bisschen schade finde, weil gerade da hätte man sicherlich eine oder andere Neuerung erfahren. Media Broadcast, ja, Sender des Betreiber beim ersten DAB Plus, Bundesmux, maßgeblich auch am zweiten bundesweiten Multiplex und bei vielen, vielen regionalen Programmpaketen beteiligt. Media Broadcast, aber eben auch ja, zur Freenet-Gruppe gehörend, und da sind wir dann schon wieder bei Freenet TV und dem terrestrischen Digitalfernsehen, oder eben auch beteiligt an Waipu TV, womit wir dann die Brücke zu IPTV geschlagen hätten. Insofern wäre das ein ganz spannender Stand. Leider dieses Mal nicht. Der eine oder andere Anbieter, Konzern, die eine oder andere Firma hat möglicherweise dieses Jahr auch noch ein bisschen gezögert mit einer Buchung für die Anga, weil man natürlich vor wenigen Wochen oder Monaten auch noch nicht absehen konnte, wie das hier funktioniert, ob die Messe überhaupt zustande kommt, unter welchen Umständen und wie auch immer. Bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Messe technisch in wenigen Tagen, kann man fast schon sagen, soll ja die Hannover Messe stattfinden. Ende Juni dann die IFA, die Ham Radio, die IFA dann Ende September. Also insofern steht da dieses Jahr doch wieder einiges mehr auf dem Messekalender. Und ich muss sagen, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man den Leuten mal wieder gegenübersteht, gegenüber sitzt, vielleicht neben den offiziellen Veranstaltungen auch Hintergrundgespräche führen kann, die eine oder andere Neuigkeit erfährt zum einen oder anderen Produkt, finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und es ist gut, dass es solche Gelegenheiten wieder gibt, denn davon profitieren wir im Endeffekt natürlich alle. So wie alt, so viel von mir aus Köln. Und ansonsten denke ich mal, hören wir uns demnächst hier im Podcast von teltarif.de wieder.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.